sehen am Freitagabend in der Gemeinde. Wahrscheinlich auch nicht gewöhnlich, ne? Was ist hier normalerweise Freitagabends? Lobpreis üben. Gut, also heute Abend machen wir Gebet üben. Ich möchte euch heute Abend wirklich ermutigen, ihr werdet hier keine langweilige Zeit haben. Wir dürfen das Spannendste, was man erleben darf, dürfen wir erleben. Und das ist Beten. Beten, das klingt jetzt vielleicht ein oder anderen so, oha, hoffentlich verlangt sie heute Abend nicht schon, dass ich gleich mit einsteigen muss. Aber Beten heißt eigentlich, dass wir direkt zu Gott gehen dürfen, hören dürfen, was er sagt und dann von ihm lernen dürfen zu beten. Und dass er uns schenkt, dass wir beten können, nämlich mit ihm reden auf einer ganz persönlichen Ebene. Ich möchte euch das mal einfach auf die Erde holen. Das ist so, als wenn du eine Audienz hast. Manche finden es ja ganz hervorragend, eine Audienz beim Papst zu haben. Ne? Das ist was Besonderes in unserer Gesellschaft. Wenn Leute sagen, ich habe eine Audienz beim Papst. Da bereitet man sich vor, da zieht man sich gut an und dann geht man dahin. Und man ist dankbar für die paar Minuten, die er einem schenkt. Aber ich habe was Besseres zu bieten, wesentlich Besseres zu bieten. Ihr könnt eine Audienz bei dem lebendigen Gott haben. Jederzeit. Ohne große Vorbereitung, ohne große Sache. Ihr könnt tatsächlich jederzeit zum Gott aller Götter gehen, zum Herrn aller Herren, zum Größten aller Könige, was wir gerade angefangen haben zu besingen, was wunderschön war. Du bist der Größte, der Herrlichste, der König aller Könige. Ihr dürft tatsächlich Audienz beim König aller Könige haben. Und der sagt dann nicht nur, liebe Britta, ich segne dich ein bisschen, war ja nett, dass du mich jetzt begrüßt hast und auf Wiedersehen, sondern der hört tatsächlich zu, was du zu sagen hast. Und nicht nur, dass er dann zuhört, sondern er sagt dir auch noch, was er über deinem Leben geplant hat. Und das Ganze nennt er dann Gebet. Und das könnt ihr alle Zeit, jederzeit haben. In jedem Rahmen. Ihr braucht also jetzt hier nicht dieses Gemeindegebäude haben. Ihr könnt es draußen in eurem Auto erleben, das könnt ihr zu Hause erleben. Das kann man wirklich auf jedem möglichen und unmöglichen Ort erleben. Und das ist so faszinierend. Und für mich war jahrelang Beten immer so etwas wie, oh Mann, jetzt muss man beten. Und wenn wir das selber versuchen, dann kann ich auch nur sagen, dann ist es, oh Mann, das wird nämlich anstrengend. Weil man einem nach 10 Minuten fällt einem bald nichts mehr ein. Es sei denn, man ist gerade in einer himmelschreienden Not und weiß überhaupt nicht mehr ein noch aus. Dann kann man ziemlich lange beten. Dann weint man ohne Unterlass und dann kann man beten, 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 weil man einfach seine ganze Not loswerden muss. Aber man kann tatsächlich jederzeit und man soll jederzeit zu Gott gehen und jederzeit Audienz bei ihm haben. Und er will jederzeit uns Antwort geben auf unsere Fragen. Und er wartet heute Abend sehnsüchtig auf jeden von euch und auch jeden, der diese Kassette hört. Er wartet sehnsüchtig jede Minute des Tages darauf, dass ihr seine Audienz in Anspruch nehmt. Dass ihr kommt, dass ihr direkt zu ihm in den Thronsaal kommt. Und dann werdet ihr beschenkt mit allem, was euch mangelt. Dann werdet ihr überschüttet mit einer Liebe, die euch niemals ein Mensch auf dieser Erde bieten kann. Mit einer unaussprechlichen Gnade, mit einer Liebe, mit einer Freundlichkeit, die man überhaupt nicht mit Worten beschreiben kann. Und diesem Gott dürfen wir begegnen. Und wir nehmen es so selten in Anspruch. Aber ich weiß, ihr seid eine andere Gruppe, ihr wollt es tun und wir werden es in diesen Tagen garantiert tun. Wir werden es richtig tun, das heißt, wir werden Gott begegnen persönlich, aber wir werden auch einiges darüber hören. Und ich habe das Vorrecht, ständig im Dienst zu sein. Das ist ein echtes Geschenk, habe ich mir nie in meinem Leben ausgewählt und deswegen will ich euch das auch gleich erzählen, wie ich da überhaupt zu gekommen bin. Das heißt, ich bin jedes Wochenende in irgendeiner Konferenz, entweder bin ich Sprecherin selber oder ich bin in einer Konferenz, wo viele andere Mitsprecher sind und so darf ich die Gegenwart Gottes tatsächlich nonstop im Augenblick genießen, von einem Moment zum nächsten. Und das ist ein Geschenk Gottes. Und das größte Geschenk ist noch, dass mein Mann und ich, wir sind beide seit 24 Jahren im vollzeitigen Dienst, sind beide wirkliche Läufer im Dienst Jesu Christi mit eigenen Diensten und noch gemeinsam einer Gemeinde, die wir zusammenleiten. Und wir beide haben uns bewusst eine Freiheit gegeben, dass jeder sich in den Aufgaben, die Gott ihm gegeben hat, total frei entwickeln darf. Das heißt, wenn ich sage, ich habe eine Einladung in Reutlingen, dann sagt er, du Schatz, ich segne dich, ich freue mich für dich, ich weiß, das wird dir Spaß machen, ich weiß, das ist deine Aufgabe, geh im Namen Jesu. Und heute Abend ist er bei unseren 4 Kindern und versorgt die gut und isst mit denen Pizza oder was immer sie machen. Und die haben schöne Zeit zusammen und ich darf ganz entspannt bei euch sein und ich darf wissen, ich bin genau an dem Ort, wo Gott mich heute haben will, nämlich hier in Reutlingen. Und das ist für mich ein großes Vorrecht, hier zu sein. Ich habe das mir nie selber ausgesucht, ich habe mir das selber nie erträumt. Und ich will euch mal sagen, warum ich hier bin. Aufgrund von Gebet. Und nicht eure Gebete, aufgrund von Gebeten von einer Frau, die schon längst tot ist. Und deswegen muss ich doch ein bisschen zurückgehen, auch wenn das manchmal seltsam sich anhört. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir mal erkennen, wie lange unsere Gebete, die wir vor Gott vielleicht unter Tränen beten, wie lange die noch Auswirkungen haben, nämlich über Generationen und Generationen und Generationen. Meine Oma war eine junge Frau, Krankenschwester, Diakonisse und hatte immer einen brennenden Wunsch vor dem Zweiten Weltkrieg. Hatte einen brennenden Wunsch, sie wollte für Jesus etwas tun. Sie wollte für Jesus am liebsten eine Missionarin sein. Hatte ein Kind, das war krank, 15 Jahre alt, ein epileptisches Mädchen, das sehr, sehr stark behindert war durch die Epilepsie. Und sie konnte mit dem Kind überhaupt in keine Öffentlichkeit gehen. Sie ist von Heilungsversammlung zu Heilungsversammlung gefahren, überall quer durch Europa, sogar nach Amerika sind sie damals geflogen, um Heilung zu bekommen für das Kind. Und sie waren gläubig und haben keine Heilung erlebt. Und dann hat sie gesagt, Gott, ich kann dich nicht verstehen. Und ich werde jetzt so lange suchen in deinem Wort, bis du mir eine Antwort gibst. Und sie musste sich zurückziehen in ein Heidehäuschen, weil sie in der Großstadt in Hamburg auffielen mit dem Kind. Und es am Wochenende unangenehm war, dieses behinderte Kind, die sehr viel Grimassen machte und solche Dinge machte, sich nach außen stark auffällig gebärdete, sind sie wirklich in die Heide geflohen, wo ich heute wohne und wo ein großes Missionszentrum ist. Und dann hat sie das Wort Gottes von vorne bis hinten gelesen, Wochenende für Wochenende. Und hat gesagt, Gott, ich will eine Antwort haben. Und hat gebetet und hat gesagt, aber ich möchte dir doch so gerne dienen. Ich würde so gerne Menschen von dir erzählen. Und hier bin ich festgenagelt mit diesem Kind, was mein Leben ganz und gar eingeengt hat. So hat sie gedacht. Und dann hat sie wirklich über Wochen und Monate das Wort Gottes gelesen. Und Gott hat ihr Aufschluss über Ausschluss gegeben. Über Flüche, die über Familien hinaus weitergehenden Kinder und dass man diese Flüche brechen kann. Und dann hat sie angefangen, das zu tun. Ihr Kind ist dann in der Zwischenzeit verstorben. Und als dann diese Tochter verstorben war, sie hatte noch zwei weitere Kinder, da fing sie dann an, das, was sie gelernt hatte, an allen Nachbarn und Freundinnen auszuprobieren, was im Wort Gottes steht. Und mit größten Erfolgen. Die Leute wurden gesund, die Leute wurden befreit, die Leute wurden frei von Depressionen. Leute aus psychiatrischen Anstalten wurden zu uns gebracht. Wochenende für Wochenende kamen Leute in Scharen zu uns ins Wochenendhäuschen bei meiner Großmutter und haben Jesus erlebt, haben Jesus erfahren. Sie hat gedient. Das kam so schlimm, dass die Leute aus anderen Ländern angereist kamen. Manchmal waren bis zu 100 Leute am Wochenende in ihrem Wochenendhaus. Inzwischen war der Zweite Weltkrieg vorbei. Sie war im Gefängnis gewesen wegen dem Glauben an Jesus. Musste sie auch noch ein paar Monate. Dann kam sie wieder raus und sie hat weitergemacht. Jetzt gerade erst. Und die Häuser waren ausgebummt in der Stadt und nun hat sie im Wochenendhaus weitergemacht. Hat ein Haus nach dem anderen bauen lassen. Mein Vater war nur am Bauen. 7 große Häuser, die sie dort auf ihre riesigen Grundstücke in der Heide gebaut haben. Und nichts ahnend, dass sie mit ihren Gebeten und mit ihrer Hingabe viele Tausende von Menschen berühren durfte. Menschen aus Neuseeland reisten an, Menschen aus den anderen Ländern der Welt reisten an, weil sie psychisch solche Probleme hatten, dass ihnen der Psychiater und Ärzte und auch Menschen nicht helfen konnten. Und sie hat gesagt, im Namen Jesu kann man Menschen freisetzen von Bindungen. Und wenn die freigesetzt werden von der Bindung, dann werden sie auch gesund. Und dann hat sie immer verlangt, dass die eine Woche lang zuhören, jeden Morgen die Morgenandacht. Und sie hat gesagt, wenn du ein Wort behalten kannst in deinem Herzen, ein Wort, dann werde ich dich am Freitag freisetzen. Und aufgrund der Worte, die in dir sind, des Wortes Gottes, wird die Kraft Gottes in dir wirksam sein. Und darüber werden wir auch einiges jetzt gleich lernen. Und dann hat sie diese Menschen freigesetzt. Und am Freitag haben alle gefastet und gebetet. Und dann hat sie im Namen Jesu diese Leute freigesetzt durch Gebet. Und die Leute wurden schlagartig gesund und frei. Von schwersten Depressionen. Frauen, die völlig daneben waren, gar nicht mehr ansprechbar waren, wurden vollkommen gesund und frei und sind zum Teil heute noch unsere besten Mitarbeiter. Und wisst ihr, was das Faszinierende an diesen Menschen ist? Die psychisch mal so labil waren, dass sie mit 30 noch ins Bett gemacht haben, noch gestottert haben, keine Silbe schreiben oder lesen konnten. Das sind heute die belastbarsten Menschen, die ich kenne. Denen kann ich tatsächlich so viel aufbürden wie keinem normalen Menschen, weil sie durch Jesus Christus in der großen Schwäche, die sie hatten, eine enorme Stärke bekommen haben. Eine Hingabe ohnegleichen. Und die brechen einfach nicht zusammen. Die sagen einfach, ich kann noch mehr, ich mache noch mehr, ich will noch mehr für Jesus tun. Ja, warum habe ich das jetzt erzählt? Ich selber wollte nie Missionarin werden. Ich wollte Karriere machen, raus aus diesem ganzen Frommen mit nur Gemeinde und nur immer Menschen und nur immer beten und nur immer Leute um mich rum. Ich wollte raus und wollte irgendwo ganz erfolgreich Karriere machen. Und als ich 18 war und gerade auf die Uni gehen wollte oder 19, da sprach Gott zu mir und sagte, und ich habe auf dich die Berufung zur Missionarin gelegt. Und das ist mir erst viele Jahre später bewusst geworden, dass das nicht meine Gebete waren und mein Wunsch, sondern das waren die Gebete von meiner Oma. die gebetet hat, Herr, lass mich fruchtbar sein für andere. Und ihre Gebete und ihre Hingabe hat die gesamte Familie, die gesamten Enkel, wir sind 6 Kinder zu Hause und alle dienen Jesus Christus, alle sind irgendwo im Dienst, in der Ältestenschaft oder als Pastoren tätig. Die gesamten Urenkel, alle sind beeinflusst von den Gebeten dieser Frau, die unter größter Not in ihrer Küche ganz alleine geweint und gebetet hat, Herr, lass mich fruchtbar sein für dich. Jedes Gebet, was wir sprechen, jede Träne, die wir weinen, wird gesammelt vor dem Thron Gottes in einer großen Schale, sagt das Wort Gottes. Und er macht sicher, dass alle deine Gebete weit über deine Vorstellung erfüllt werden. Und wir ahnen das nicht. Und wenn wir das mehr ahnen würden, was wir bewirken dürfen, wenn wir anfangen zu beten, dass jetzt ihre Urenkelin durch die Lande reist oder ihre Enkelin durch die Lande reist, überall auf der ganzen Welt predigt, Menschen wieder weitergibt, was sie ihnen gegeben hat. Das hat sie nie geahnt. Dass dieser Same des Gebetes, was sie vor vielen Jahren gesprochen hat, weitergeht in Generationen und in Generationen und in Generationen. Und riesige Erweckungen sind entstanden, nicht weil irgendjemand besonders von Gott gebraucht wurde, sondern weil da Mütter und Väter und Großeltern hinterstanden, die gebetet haben. Ich weiß nicht, von der Susanna Wesley sagt man, diese Frau hatte ganz viele Kinder, ich habe die Zahl vergessen, aber es waren über 9 Kinder. Und sie hatte nur ein Zimmer und es war alles beengt. Und einmal am Tag hat sie die Küchenschürze genommen und hat sie über ihren Kopf geworfen und hat eine Stunde gebetet. Und da wussten alle Kinder im Hause, obwohl das ganz eng war, jetzt mussten sie leise sein, Mutter betet. Und da ist ein Wesley raus entstanden, da sind noch mehr Wesleys raus entstanden, da sind große Lieder geschrieben worden, da ist Erweckung gekommen über riesige Teile der Welt. Alles, weil eine Mutter jeden Tag unter schlimmsten Bedingungen gebetet hat. Nur um euch eine Idee zu geben, von was ich spreche. Gebet bewirkt Veränderung in dieser Welt. Gebet ist der Schlüssel für Erweckung. Gebet ist der Schlüssel für dein Leben, für deine Menschen, die vor dir sind, für alle Menschen, die nochmal in deiner Familie sein werden, wird es der Schlüssel sein für eine gewaltige Veränderung im Leben deiner Kinder und Kindeskinder. Ich möchte heute Abend für euch eine kurze Grundlage legen, was das Wort Gebet eigentlich ist. Wir haben manchmal eine ganz seltsame Vorstellung von Gebet. Wie gesagt, ich habe gesagt, manche denken, Gebet ist etwas, das wir tun müssen. Wir müssen beten. Und das wird nichts. Wenn wir versuchen zu beten, dann kommen wir irgendwann ganz schnell ans Ende und haben keine Lust mehr und das macht nicht mehr Spaß und wir wissen gar nicht, was wir beten sollen. Und das Ganze wird so schwierig und wir wissen gar nicht, wo wir hinbeten sollen und ob das wirklich alles erhört wird und ob wir richtig beten. Und alles das ist eigentlich ganz einfach, wenn wir wissen, was das Wort Gottes sagt. Und heute Abend möchte ich ein bisschen auf das Wort Gottes eingehen, um zu zeigen, was sagt das Wort Gottes genau aus über Gebet. Und dann möchte ich euch etwas zeigen, was euch heute Abend hoffentlich total glücklich machen wird. Weil ihr sehen sollt, wie ihr in diese ganze Kette der Gebete und der Macht der Gebete hineinpasst. Und das wird euch hoffentlich sehr entspannen, weil das Gebet nicht anstrengend ist. Gebet ist eine große Freude. Es ist die größte Freude, die es auf dieser Erde gibt, ist zu beten. Die Bedeutung des Wortes Gebet und der Fürbitte finden wir das erste Mal in Jesaja 53, Vers 12. In Jesaja 53, Vers 12, da steht über Jesus, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber, Jesus, hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Jesus hat die Sünde vieler getragen und für Verbrecher Fürbitte getan. Jesus ist der große Fürbitter, der große Beter. Und er möchte, dass wir von ihm lernen, was das heißt zu beten. Und es gibt zwei Bedeutungen dieses Wortes der Fürbitte aus dem Original. Und das ist das Wort Paga. Und das heißt einmal, dass man mit etwas ganz mächtig zusammenstößt. Rums! Wie ein Autounfall. Zwei Autos knallen zusammen und das Ganze gibt einen Riesenlärm und einen Riesenkrach. Und genauso, wenn wir in Fürbitte gehen, wenn wir ins Gebet gehen, dann kann das genauso ein Rums sein gegen den Feind und gegen seine Mächte und gegen das, was er plant. Ein richtig starkes Gegengehen, ein richtiges Kollidieren mit etwas. Starke Aktion hat nichts mit Passivität zu tun. Gebet ist etwas, was volle Aktion braucht von unserer Seite. Und ihr kennt das, wenn man in einer ganz großen Notsituation ist oder wenn man in einer ganz großen Bedrängnis ist, dann betet man anders, als wenn man nur so den Tag dem Herrn hinlegt. Dann sagt man, nein, das lasse ich nicht zu, das darf nicht passieren, im Namen Jesu, Herr, hilf jetzt. Und das ist dieses fürbittende Gebet, was Jesus auch konnte. Er konnte ganz stark beten. Das heißt, auf Golgatha hat gebetet, bis ihm der Schweiß in Blutstropfen runterlief. So stark war dieser Kampf, den er im Gebet durchging. Und das ist auch ein Teil des Gebetes, was wir lernen dürfen. Und wenn es passiert, wenn du merkst, dass du einen heiligen Zorn in dir bekommst und sagst, Schluss jetzt, das ist richtig. Und das hat nichts mit Lautstärke zu tun. Das muss nicht laut sein. Das kann innerlich sein, dass du innerlich plötzlich aufstehst und sagst, Schluss, das lassen wir jetzt nicht länger hier passieren. Ich weiß, das ist mir mehrmals passiert, wenn im Hause, wir haben 4 Kinder, wenn plötzlich Streit zwischen den Kindern passiert, zwischen den Geschwistern. Und man hat das Gefühl, alles läuft durcheinander und man kann reden, was man will, es kommt keine Ruhe rein. Dass ich plötzlich merke, hey, jetzt Schluss. Und dass ich innerlich sage, im Namen Jesu, jetzt Schluss mit diesem Streit in diesem Hause. Wir wollen hier Frieden im Haus haben. Nicht den Kindern gegenüber, sondern einfach nur als Gebet. Dass ich aufstehe im Gebet und sage, Schluss jetzt. Dieses Durcheinander in dem Hause hat jetzt einfach zu stoppen, aufhören. Es heißt auch, dass man unbefugt in etwas eindringt. Dass man sagt, also ich reiße dieses Kind aus den Drogenzirkeln wieder raus, im Namen Jesu. Ich will nicht, dass mein Sohn untergeht. Ich will nicht, dass meine Tochter untergeht. Ich rufe sie zurück. Ich hole sie heraus aus dem Reich der Finsternis im Gebet. Dass man also ganz bewusst etwas tut, Aktion macht, das ist auch Beten. Wir dürfen wirklich durch die Gnade Gottes hineingehen in Bereiche, wo der Satan sich einfach erzählt, er ist der Herrscher. Und er ist längst besiegt. Und das werde ich euch gleich zeigen. Das heißt, auch gegen etwas stoßen, gegen etwas angehen und Gewalt anwenden. Wirklich mit Gewalt anwenden. Das ist auch Beten. Nicht so, nur lieber Heiland, danke für diesen Tag und danke, dass du uns alle bewahrst. Und bitte tu doch auch dem Tom was Gutes und segne auch. Das ist nicht Gebet. Gebet ist wirklich eine Aktion, die passiert im Himmel. Und ich werde euch gleich zeigen, wie das passiert im Himmel. Und wir spüren, dass wir jetzt aufstehen müssen gegen etwas und dass wir wirklich sagen müssen, auf Erden, Schluss aus. Der Himmel lässt das nicht länger zu und wir hier auf Erden auch nicht. Wir stoppen das Ganze. Mir ist es jetzt gerade so gegangen, bei uns ist Läuse sind ausgebrochen durch die Kinder in der Familie. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehabt hat, Kopfläuse. Das ist eine ganz schreckliche Sache. Die Kleinen haben es vom Kindergarten nach Hause gebracht und das war wirklich, es wurde ein Pandemonium, weil jeder Freund, der ins Haus kam, hat gesagt, wir müssen gleich wieder rauslaufen und es gab Streit zwischen den Freundinnen und du darfst nicht kommen und ich darf kommen und es ging hin und her und bis ich schließlich aufgestanden bin und habe gesagt, im Namen Jesu, diese ganze schreckliche Geschichte, die muss jetzt ein Ende haben und ich bete jetzt im Namen Jesu, dass das aufhört, dass wir uns nicht zerstreiten als Mütter, weil die eine Mutter glaubt, das andere Kind hat dieses Kind wieder angesteckt, wer das mal erlebt hat, der weiß, wie das ist. Das ist eine schreckliche Situation. Dann der Kindergarten, der sagt, das Kind darf nicht mehr kommen und man muss sich wirklich isolieren für eine Zeit, ist ja eine Seuche geworden in unserer Gesellschaft, sagt man, und dass ich echt im Namen Jesu aufgestanden bin und habe gesagt, Herr, jetzt Schluss. Und jetzt bitte ich dich, dass du vom Himmel her eingreifst und dass wir jetzt dieses ganze Theater ein Ende bekommen. Da muss man aufstehen und da muss man etwas im Namen Jesu aussprechen und dann passiert das. Dann passiert es, dass Gott eingreift und dass Ruhe einkehrt und dass kein Streit entsteht durch solche dummen kleinen Sachen, die eigentlich uns nicht entzweien sollten. Eine starke Handlung, wirklich etwas, dass wir aufstehen durch den Heiligen Geist und sagen, Schluss aus mit der Situation, hier darf es nicht weitergehen. Und das müssen wir viel öfter machen. Bei Seuchen, bei Krankheiten, bei Grippen, bei allen möglichen Dingen, die in unseren Familien auftreten, dass wir einfach mal sagen, auch als Frauen oder als Männer, Schluss jetzt mit diesem ganzen Streit hier in diesem Hause, mit dieser Verwandtschaftsstreitigkeiten, im Namen Jesu Christi, ich breche jetzt diese ganze Macht der Streitigkeiten und im Namen Jesu spreche ich Frieden da hinein. Und ich bete, dass eine Lösung da hineinkommt und dass die Leute erfahren, wer der Herr ist und dass sie wirklich helfen, dass du wirklich hilfst, Herr vom Himmel. Also eine ganz starke Aktion. So wie ein Nagel in die Wand schlagen. Eine starke Handlung. Und wie gesagt, das hat nichts mit unserer Lautstärke zu tun. Das kann man in seinem Geist sprechen, weil es ist Geist zu Geist. Wir sind ja ein Geistwesen, vom Heiligen Geist erfüllt. Und wir sprechen zum Geist und sagen, das darf nicht passieren. Kann sie also auch leise machen, muss nichts mit Lautstärke zu tun haben. Aber hilft, mir hat es oft geholfen, wenn ich auch mal lauter geworden bin im Gebet. Und nicht Menschen anbrüllen. Bitte niemals. Wir beten nicht gegen Menschen. Nicht, dass ihr anfangt, Kinder oder sowas anzuschimpfen oder sowas, das dürfen wir nicht im Gebet. Dann heißt es auf der anderen Seite, das ist diese eine starke Aktion von Fürbitte und die andere Seite, das ist dieses, dass wir dazwischen kommen, dass wir ganz großes Erbarmen und Mitleid haben. Jesus weinte, als er das Volk sah, wie es verloren war, ohne einen Hirten. Und da ist, das ist so ein Hineinkommen, Vermitteln, demütiges Flehen, Zusammenkommen, Fürbitte tun. Das ist genauso stark, aber das heißt nicht mehr, dass ich jetzt gegen eine Macht antrete, sondern dann komme ich zu Jesus. Ich komme direkt zum Thron. Und ich fange an zu weinen über den Zustand meiner Kinder. Ich weine über den Zustand vielleicht der Gemeinde. Ich weine vor Gott über den Zustand unserer Gesellschaft. Ich komme vor Gott, das muss nicht immer weinen sein, aber das ist eine Haltung, die einfach vor Gott ist. Dass ich zwischen die Situation trete, in den Riss trete und wirklich in Wehen liege vor etwas und weine und bete und flehe für eine Person und wirklich den Himmel herunter bete für etwas. Diese beiden Formen des Gebets hat Jesus gebraucht, um einzutreten für Menschen. Und was tun wir eigentlich dann, wenn wir so anfangen zu beten? Wisst ihr, was wir tun? Wir kennen den Ausdruck, in den Riss treten. Und was heißt das, in den Riss treten? Das finden wir in Hesekiel 22, Vers 30. Da steht in der Elberfelder Übersetzung: Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Da spricht Jesus davon, dass er sich gewünscht hat, dass jemand die Mauer zumauert und für das Land in den Riss tritt, damit er es nicht zerstören muss. Und er fand niemanden, der so gebetet hat. Und dann gibt es auch noch in einer anderen Übersetzung: Umsonst hielt ich Ausschau nach jemandem, der die Mauer der Gerechtigkeit, die das Land behütet, wieder aufbauen könne. Jemand, der in den Riss tritt und dich verteidigt vor meinen gerechten Attacken. Was heißt das jetzt genau, in den Riss treten? Das heißt, dass wir eine Brücke bauen zwischen dem, der abgetrennt ist von Gott, durch Gebet zu Gott hin. Und warum müssen wir eine Brücke bauen? Weil Gott liebevoll ist, barmherzig ist und gnädig ist, aber auch ein heiliger Gott ist. Und viele Menschen von ihm ganz weit getrennt sind. Wir wissen das in unserer Gesellschaft. Ganz viele leben ganz weit getrennt von Gott. Die haben keinen blassen Schimmer, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und wir dürfen in der Fürbitte für diese Menschen zu Gott kommen und sagen: Herr, meine Nachbarn kennen dich nicht, meine Verwandten kennen dich nicht, meine Freunde kennen dich nicht. Ich komme vor dich und ich bitte dich, rette sie. Und wir bauen eine Brücke im Gebet für diese Menschen. Wir bauen eine Verbindung von ihnen zu Gott hin, dass das Gericht Gottes nicht sie treffen muss, dass sie nicht eines Tages vor Gott stehen. Und Gott sagt: Ich habe dich nie gesehen und nie gekannt. Sondern wir dürfen eintreten. Und ich hoffe, dass ihr jetzt etwas ahnt von der Gewichtigkeit, in der wir eigentlich stehen. Wir auf der Erde sollen die Repräsentanten Gottes sein und wir sollen auf der Erde das, was Gott im Himmel beschlossen hat, einrichten. Wir sollen anfangen zu beten für die Verlorenen, dass sie zur Erkenntnis Gottes kommen. Wir dürfen für Nationen beten. Wir dürfen für Länder beten. Wir dürfen für Menschen beten, die wir gar nicht kennen. Wir können eintreten und wir können wirklich eine Brücke bauen und wir dürfen stellvertretend für andere beten. Vor Gott für die Menschen. Der Fürbitter baut eine geistliche Mauer. Und er verschließt Lücken, die da sind. Lücken, die der Feind hineingebaut hat. Wir dürfen wirklich daran bauen, ein Restaurationsprozess darf stattfinden. Wir dürfen für Menschen stellvertretend vor Gott treten und eintreten und Buße tun. Und wir dürfen für sie beten. Zum Beispiel für deinen Ehemann, der nicht errettet ist. Darfst du stellvertretend vor Gott treten und sagen: Herr, er kennt dich nicht, er hat dich noch nicht erkannt. Aber ich bitte dich, dass du dich ihm offenbarst. Ich bitte dich, dass er dich erkennt. Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, was du vorhast mit ihm. Dass ich beten darf, damit dein Wille in seinem Leben offenbar wird. Und ich sage dir eins, nicht eines dieser Gebete wird auf die Erde fallen. Nicht eines dieser Gebete. Jesus sucht nur jemanden, der sagt: Ich will mitbeten. Was passiert da eigentlich? Ich möchte jetzt mal drei Personen bitten, die nach vorne kommen. Frauen oder Männer? Und will euch mal zeigen, was da oben passiert im Himmel. Damit ihr mal so eine Idee bekommt, was eigentlich Gebet ist. Darf ich mal drei haben, hier vorne? Ihr drei vom Team, vom Gebetsteam, wäre super. Michael, darf ich dich bitten, dass du dich da auf die Seite stellst und die beiden daneben dich? Danke. Und zwar möchte ich euch etwas zeigen, was im Himmel passiert. Wir alle wissen, dass Gott auf seinem Thron sitzt und der Michael repräsentiert es jetzt nur, als, damit wir uns das verdeutlichen können, Gott im Himmel, auf seinem Thron. Gott der Vater. Und dann wissen wir, dass Jesus neben ihm zur Rechten des Vaters sitzt. Ne? Ist allen klar? Jemand Zweifel daran? Nein. Gut. Was macht Jesus vor dem Thron Gottes? Was macht er da? Was sagt die Bibel? Fürbitte. Er betet. Für wen? Für uns. Namentlich. Er betet für Holger, für Lieselotte, für Ilse. Ich kenne eure Namen nicht. Ich nenne jetzt einfach irgendwelche deutschen Namen. Er betet für uns namentlich vor dem Thron Gottes. Und er weiß, was der Plan Gottes für dein Leben ist. Und er macht sicher, dass der Plan Gottes durchkommt. Jetzt gibt es ein ganz großes Privileg. Und zwar möchte Gott, dass wir Teilhaber sind der Pläne Gottes. Er will, dass wir wissen auf der Erde, was geplant ist vor dem Thron Gottes. Er will nicht, dass wir hier rumlaufen und völlig ignorant sind. Und jetzt betet Jesus, bete mal zum Vater. Er betet zum Vater. Und die beiden reden die ganze Zeit miteinander und sagen, wir haben für Lieselotte geplant, dass ihr Mann sich in der nächsten Woche auf der Evangelisation bei dem oder dem bekehren wird. Und sie reden darüber und sie planen das und sie haben es schon längst beschlossen. Und der Heilige Geist ist auch präsent im Himmel. Und du bist der Heilige Geist und die Bibel sagt uns in Johannes, dass der Heilige Geist vor dem Thron zuhört, was die beiden beten. Er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er euch verkündigen. So, der Heilige Geist hört zu, was Jesus und der Vater miteinander beschließen, vor dem Thron Gottes. Und der Heilige Geist ist aber auch mein, von den Erretteten, Helfer, Tröster, mein Begleiter. Er ist immer bei mir. So, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und durch das Leben gehe und ich habe ganz große Sorge, kann ich sagen, Herr, hilf mir. Und der Heilige Geist hat gehört, was vor dem Thron gebetet wurde für mich. Und er kann mir jederzeit erzählen, wenn er es darf, was für mich geplant ist. Und der Heilige Geist möchte mich trösten. Und er möchte eigentlich jetzt etwas sagen. Und wenn er es nicht direkt sagen kann, dann tut er es durch das Wort, wenn ich die Bibel lese. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel immer lesen, weil Gott wird durch sein Wort am meisten zu uns reden. Und das wird das Einzige sein, das werde ich euch morgen zeigen, das Einzige sein, was niemals leer zurückkehrt. Wenn der Heilige Geist durch das Wort zu dir reden kann, dann wird er dir morgens oder wann immer du Bibel liest, ist völlig egal, wann du liest, es gibt keine festen Zeiten bei Gott, man kann nachts lesen, morgens, mittags, abends. Du liest das Wort und plötzlich zeigt der Heilige Geist dir eine Bibelstelle. Zeig mir mal eine Bibelstelle. Und plötzlich, ihr kennt das alle, plötzlich liest du eine Bibelstelle oder du hörst den Pastor am Sonntagmorgen etwas predigen und du denkst, das ist ja nur für mich. Meine Güte, das ist ja eine totale Antwort für mich. Und das ist genau der Gedanke, der gerade Gott mit Jesus vor dem Thron beschlossen hat für dich. Und der Heilige Geist ist da, um es dir zu sagen. Oh, ich soll mich nicht mehr fürchten. Ich soll aufschauen, ich werde sicher durch das Leben kommen. Und schon kann ich in dem Moment, wenn ich dieses Wort empfangen habe, meine ganze Traurigkeit, meine ganzen Sorgen, meine ganzen Probleme sagen, oh Heiliger Geist, hilf mir jetzt zu beten. Und dann wird er mir noch helfen, die Worte zu sagen. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, dann gibt er mir noch eine Sprache, dass ich es beten kann. Er wird mir in allen Bereichen helfen, damit ich ja das bete, was der Vater für mich beschlossen hat, was Jesus in seiner Liebe für mich jeden Tag betet. Das soll ich wissen, soll es annehmen, empfangen. Und dann darf ich sagen, Vater, ich danke dir für deine Zusage. Ich will sie glauben. Ich will dir vertrauen. Und wenn ich das zu ihm zurückspreche, ist es schon geschehen. Ob ich es fühle oder nicht, ist völlig bedeutungslos. Unsere Gefühle müssen wir eins mal glauben, lernen. Gefühle sind völlig nebensächlich, wenn es zu Gebet kommt. Wenn du dich im Gebet immer nur gut fühlen willst, wirst du nie beten. Ehrlich. Weil man fühlt sich nie nach Gebet. Das ist ganz selten, wenn man sich so richtig wohlfühlt nach Gebet. Gebet ist etwas, dass wir mit Gott reden dürfen, das, was er beschlossen hat über uns. Wir dürfen es ihm wieder zurücksagen. Wir dürfen sagen, Vater, dein Wort sagt, du hast mir verheißen, du hast mir zugesagt, ich danke dir. Und wenn du selber nicht beten kannst, dann hat Gott sogar noch eine dritte Möglichkeit. Er kann sogar noch einen Fürbitter planen dazwischen. Jemand, der gerne betet. Oder der sagt, Vater, ich bin bereit zu beten. Und dann bekommt der einen Eindruck vom Heiligen Geist, für den Pastor zu beten. Und ich weiß vielleicht gar nicht, was der Pastor braucht. Aber ich fange an zu beten und ich habe ihn auf meinem Herzen und ich fange an zu beten und ich sage, oh Herr, begegne dem Gerhard. Gib ihm jetzt ganz große Weisheit. Schenk ihm jetzt, dass deine klaren Gedanken in seinem Kopf sind. Gib ihm jetzt diese Worte, die du für ihn hast. Und ich fange an zu beten für ihn. Weil er selber vielleicht gar nicht in dem Moment weiß, was er beten soll. Und ich fange vom Heiligen Geist an zu beten. Und wir beten eigentlich nur das, was schon lange beschlossen ist, was garantiert kommen wird, was Jesus für uns betet. Und wir dürfen uns da einklinken in den Kreislauf und dürfen Ja sagen dazu. Und dann kommt es auf der Erde an, bei uns. Und dann dürfen wir es empfangen. Und wenn du das mehr raus hast, dass du nur das betest, was Gott sowieso schon beschlossen hat und was der Heilige Geist und Jesus schon längst beten, dann wirst du ganz sicher werden. Jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen. Danke. Die drei waren super. Ihr werdet bestimmt noch öfter gebraucht werden. Jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen, damit ihr mal seht, aus welcher Perspektive ihr eigentlich beten sollt. Ich habe das Bild geschenkt bekommen. Schaut mal. Schaut euch das mal in Ruhe einen Augenblick an. Du bist das Schäfchen und Jesus der Löwe. So, und jetzt, was sagt das Schäfchen? Könnt ihr euch vorstellen, der Teufel steht hier und der will jetzt zum Schäfchen und will ihn so richtig entmutigen. Und das Schäfchen sagt, komm nur, komm mal näher. Und der Teufel weiß ganz genau, wenn ich da näher rankomme, dann brüllt er dahinter. Habe ich gar keine Chance. Und aus dieser Perspektive, aus dieser Position sollen wir beten. Keine andere Position. Wir sollen so nahe bei Jesus uns einfinden und deswegen brauchen wir die Lobpreiser, wie Gabi, die uns so wunderbar in Gottes Gegenwart führen will, dass wir unsere ganzen Sorgen loslassen, dass wir sagen, Jesus, ich komme ganz nah zu dir, ich komme ganz nah zu dir und du darfst so nah kommen, wie du willst. Du hast tatsächlich Audienz. Jeden Tag, egal wie viel Schuld du gemacht hast, egal wie viel Sünde du getan hast, je schlimmer deine Sünde war, je größer ist seine Gnade. Und du sollst so nah zu ihm kommen, dass du spürst, wie das Herz des Löwen schlägt. Und dass du dich so mutig fühlst da hinten und denkst, wow, wenn der da so sicher ist, dann bin ich auch besser sicher. Und wenn der weiß, was der gesagt hat, dann wird er wohl stimmen, was der gesagt hat. Und wenn der meint, ich soll auch ein König und Priester werden, na, dann wird er das wohl wissen. Dann muss er dafür sorgen. Und du sollst das Herz Jesu spüren. Aus der Perspektive ist es ganz leicht zu beten. Du brauchst dich nur umdrehen und hochgucken, deswegen sollst du Jesus ja immer angucken. Und nicht den Teufel. Und nicht die anderen. Sondern immer wieder hochgucken und sagen, wow, der ist so ruhig da oben. Der hat alles in Kontrolle. Und das haben wir so schön gesungen in den Liedern. Du hast sie super ausgewählt. Er ist in absoluter Kontrolle der ganzen Welt. Er hält die ganze Erdkugel in einer Hand. Und dann weiß er auch noch, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Und dann weiß er ganz genau, was du heute Abend zum Abendbrot gegessen hast. Und er weiß ganz genau, welchen Film du dir gestern Abend angeschaut hast. Und er weiß ganz genau, was du auf dem Bankkonto hast und wie viele Schulden du hast. Und dem brauchst du nichts vormachen. Aber er sagt, es ist ganz egal. Ich liebe dich genau, wie du bist. Ich liebe dich bedingungslos. Ich liebe dich ohne Ausnahme. Ich liebe dich mit allem, was in mir ist. Und was ich mir nur wünsche, ist, dass du ganz nah bei mir bist. Und durch meine Vergebung, darfst du so nahe zu mir kommen. Und wenn jeder Christ begreifen würde, dass er so sitzen soll, auf dem Schoß Jesu, so nah, und den Herzschlag des Löwen spüren darf, und da oben den Atem spüren darf, und wenn der gähnt, so weiß der da hinten, der hat alles in Kontrolle. Der hat alles in Kontrolle. Der hat meine Schulden in Kontrolle, der hat meinen Mann in Kontrolle, der hat meine Kinder in Kontrolle. Der hat alles in seiner Regie. Ich brauche mich vor nichts zu fürchten. Ich brauche nur Ja sagen zu seinen Anweisungen. Ja sagen, was er sagt. Oh, wenn wir das doch lernen würden. Wisst ihr, Fürbitte ist, das Unmögliche, was auf dieser Erde unmöglich ist, herunterzubeten für die, die es nicht glauben können. Wenn jemand ein riesiges Wunder braucht, dann dürfen wir durch die Fürbitte eintreten und sagen, Vater, er braucht ein Wunder. Er braucht Errettung. Er braucht Hilfe. Es ist ihre Brücke bauen zwischen dem Unmöglichen, zwischen Gott und den Menschen. Und das dürfen wir durch Gebet. Wenn du da bist, weil Jesus betet die ganze Zeit für die Leute in Deutschland. Er betet für deine Nachbarn schon längst. Er weiß genau, was mit der komischen Nachbarn gegenüber geschehen wird. Er weiß genau, wie er deinen Mann erwischen wird. Er weiß genau, wie er dich und deinen Chef erwischen wird. Er weiß das schon. Aber er will, dass du es weißt. Und dass du aufhörst zu zweifeln, dass das nicht möglich ist. Und dass du nicht der Faktor dazwischen bist, der immer das Ganze kaputt macht durch deine Worte. Und darüber werde ich morgen mal sprechen. Deine Worte, die ständig negativ sind. Ach, das passt, das klappt ja sowieso nicht. Und da haben wir schon so oft drüber gebetet. Und das hat ja alles nichts gebracht. Alles das könnt ihr euch mal sparen. Es würde euch sehr gut gehen, wenn ihr das lassen würdet. Und wenn ihr mal anfangen würdet zu sagen, Herr, was sagst denn du? Was glaubst denn du? Was betest denn du? Was denkst denn du? Und deine Gedanken sollen meine Gedanken werden. Und das ist auch beten. Dass du denkst wie Gott. Dass du hörst wie Gott. Dass du einfach begreifst, Ich bin geborgen in ihm. Mir kann nichts passieren. Und ich will jeden in seinen Schoß ziehen. Und da passen alle Menschen dieser Welt rein. Alle 8 Milliarden passen da auf seinen Schoß. Die könnt ihr alle da reinholen. Durch Gnade und durch Gebet. Gebet ist eine Macht. Eine Macht, die den ganzen Himmel bewegt. Und ihr kennt die Geschichten in der Bibel, wo ein Elia gebetet hat und das Feuer fiel und wie Mose gebetet hat. Ich möchte euch nur noch mal so ein paar Beispiele geben. Aus 4. Mose 17, da ist so ein schönes Beispiel, wie eine gewaltige Seuche ausbrach. Und da steht von Vers 11 bis 12. Ich lese euch das mal vor. Und Mose sagte zu Aaron, nimm eine Räucherpfanne, und das ist ein Zeichen für Gebet. Fülle sie mit Glut vom Altar und streu Weihrauch darüber. Bring es zu den Leuten und versöhne sie mit dem Herrn. Beeil dich, denn der Herr ist zornig. Er hat schon begonnen, die Menschen zu töten. Und das passiert auch in unserem Land. Die Menschen gehen unter, einer nach dem anderen, weil sie sich so nah an die Hölle begeben haben. Und wir dürfen wirklich davor treten. Und dann heißt es Vers 12, Aaron tat, was Mose gesagt hatte und lief mit der Räucherpfanne mitten in die versammelte Menge. Viele Menschen waren bereits gestorben. Aaron verbrannte den Weihrauch und versöhnte durch dieses Opfer das Volk mit Gott. Und ein riesiges Unheil wurde gewendet. Oder dann in 2. Mose 32, da wissen wir, wie Mose anfängt zu beten zu Gott. Und das ist noch eine interessantere Geschichte. Da hat Gott schon beschlossen, die bringe ich jetzt alle um, weil er zornig war. Und wir müssen begreifen, dass Gott in seiner Heiligkeit auch zornig ist auf das Böse. Und er darf es. Er ist nicht nur gnädig, sondern er ist auch zornig. Und in 2. Mose 32, Vers 9 bis 11 steht. Ich fange mal Vers 8 an. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt? Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind von ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen. Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Jetzt Vers 9. Ich kenne dieses Volk genau und weiß, wie stur es ist. Versuch mich jetzt nicht aufzuhalten, sagt Gott, denn ich will meinem Zorn freien Lauf lassen und sie vernichten. An ihrer Stelle werde ich deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Er verspricht Mose, du wirst nicht untergehen. Doch Mose flehte in Vers 11, Herr, mein Gott, du hast dein Volk aus Ägypten befreit und dabei deine ganze Macht gezeigt. Warum willst du jetzt im Zorn vernichten? Sollen die Ägypter etwa sagen, der Herr hat die Israeliten nur aus unserem Land geholt, um sie in den Bergen zu töten? Mose geht zwischen Gottes Zorn und dem Volk. Das ist der beste Beispiel für Fürbitte. Und er sagt, Gott, halte den Zorn zurück. Bitte halte den Zorn zurück. Lass das Volk nicht untergehen. Und so dürfen wir vor Gott treten. Für unser Volk, für unsere Familie, für unsere Nation. Und dürfen sagen, Gott, komm dazwischen. Hilf uns, rette uns jetzt. Gib nicht diesen zornfreien Lauf, dass alles untergeht und dass alles kaputt geht. Komm dazwischen. Und wie kann ich in diese Fürbitte treten? Nur wenn ich in dieser Beziehung stehe zu dem Herrn. Wenn ich ganz weit weg von Gott noch bin, vielleicht gerade erst wiedergeboren, gerade erst ein bisschen von Gott erfahren habe, dann kenne ich noch nicht viel von ihm. Deswegen ist es Zeit, dass ich mehr von ihm höre. Und ich kann dir nur einen weisen Rat geben. Lies so viel du kannst in der Bibel. Lerne den Gott der Bibel kennen. Er steht hier drin. In dieser Bibel steht alles über ihn drin, über seinen Charakter und über sein Wesen, über seine Gedanken, über seine Liebe. Lies so viel du kannst und bitte den Heiligen Geist, dass er dir das alles erklärt, damit du ganz schnell auf den Schoß kommst und ganz schnell weißt, ich bin ganz nah bei ihm. Und jeder Christ, jeder wiedergeborene Christ, der mindestens 10 oder 15 oder 20 Jahre unterwegs ist, muss da sitzen. Muss da sein, ganz nah bei Jesus. Und ihn kennen, ihn ganz, ganz nah kennen. Und dann, wenn du in seiner Nähe so nah bist, dann wirst du beten, weil er betet. Du wirst in seinen Charakter verwandelt werden. Du wirst in sein Wesen verwandelt werden. Du wirst gerne beten. Du wirst gerne dich einsetzen. Und du wirst durch Gottes Gnade große Dinge herbeibeten dürfen, weil Gott es beschlossen hat im Himmel, ganz gewaltige Dinge in unserem Land zu tun. Jesus betet die ganze Zeit. Du bist nur ein Teil in dem ganzen Plan Gottes. Aber du bist ein wichtiger Teil. Und er möchte, dass du das begreifst. Du bist ganz alleine. Du darfst beten. Und jetzt noch etwas zu denen, die sagen, ich bete lieber alleine. Das ist auch okay. Du brauchst nicht in einer Gruppe beten. Du kannst auch alleine beten. Aber ich kann euch ein Geheimnis sagen. Es ist einfacher, mit mehreren zu beten. Es ist einfacher. Und hier in der Gemeinde gibt es ein Gebetsteam. Und ich habe dem Gebetsteam etwas gesagt, was Gott mir mal gezeigt hat. Und ich habe gesagt, wisst ihr, Leute, die beten, die gehen zur Gebetsstunde. Wenn du lernen möchtest zu beten, dann geh zur Gebetsstunde. Das ist so wie mit dem Fitnessclub. Wenn du nicht irgendwann mal anfängst, dann wirst du nicht mit der Zeit stärker werden. Irgendwann muss man mal anfangen und sagen, okay, ich komme dazu. Ich will mal mitlernen zu beten. Und dann geh dahin und dann versuch es. Wenn du gerne Sport machen möchtest, gehst du in einen Fitnessclub. Oder wenn du schwimmen möchtest, gehst du in einen Schwimmverein. Wenn du beten möchtest, gehst du zu einer Gebetsstunde. Und diese Zeit, sage ich dir, aus meinem eigenen Leben, die du da investieren wirst, die wird sich hundertfach und tausendfach in deine Familie zurückzahlen. Wenn du für andere anfängst zu beten in einer Gebetsstunde, ob es jetzt an der ist oder in einer anderen, wenn du anfängst für andere zu beten, wird Gott eine riesige Beterschar weltweit für dich mobilisieren, die für dich beten werden in Zeiten, wo du in Not bist. Was wir säen, werden wir ernten. Darüber werde ich morgen sprechen. Alles, was wir tun im Gebet, wird eine riesige Segenswelle in unsere Familie bringen. Ich leite Gebetsstunden seit 10 Jahren bei uns in der Gemeinde. Und das ist kostbare Zeit, die meiner Familie verloren geht. Oh ja, mit 4 Kindern und so viel Dienst und so viel Zeit. Aber ich sage dir eins, das ist für mich Priorität, dass ich Gott meine Zeit gebe und für andere Menschen bete. Und das tue ich gerne. Und diese 1,5 bis 2 Stunden einmal die Woche, die haben sich so 100- und 1,000-fach in unsere Familie hineingesegnet, dass ich nicht Zeit brauche für Konfliktlösungen, für Drogenberatung, für Schwangerschaftsvorbereitung und all diese Sachen, die man andere Probleme mit haben. Und ich sehe immer, was die Leute für Zeit brauchen mit Ärzten und allem Möglichen, wenn sie Teenies haben. Ich habe einen 22-jährigen Sohn, 18-jährige Tochter, 11-jährigen Sohn, 4-jährige Tochter. Da kannst du endlos bei Ärzten unterwegs sein. Da kannst du endlos bei irgendwelchen Beratungsstellen sein mit deinen Kindern, wenn die in Probleme gehen und Stunden verbringen müssen. Das wird dir alles erspart, wenn du deine Knie vor dem lebendigen Gott beugst und sagst, ich will ein wenig Zeit investieren von meiner Zeit. Gott wird es dir 100-fältig zurückschenken, dass die Qualität deiner Familie so groß wird, dass jede Stunde ein Genuss ist, mit deinen Lieben zusammen zu sein. Und kein Streit, kein Unfrieden, keine Krankheit und nichts euch trennen muss, weil du ein bisschen Zeit investiert hast und weil du es gelernt hast, von dem Schoß Jesu aus die ganze Welt zu sehen. Und Gebet kann man übrigens überall sprechen, an jeder Straßenecke, überall kann man beten und alles, was man betet, wird erhört werden. Das ist etwas ganz Wichtiges, das ihr wissen müsst. Schreibt euch mal auf, was ihr alles schon gebetet habt, werdet ihr erstaunt sein. Ich habe so viele meiner Gebete vergessen und dann habe ich später Notizen gefunden und habe dann gedacht, wow, dafür hatte ich gebetet? Boah, das ist ja längst erhört worden. Habe ich total vergessen. Ich hatte für Gehaltserhöhung gebetet, weil wir so wenig Gehalt hatten. Und dann habe ich 2 Jahre später, was fiel mir der Zettel aus der Bibel raus. Ich gedacht, da habe ich für gebetet, die haben wir ja bekommen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ganz, ganz viel, die Gehaltserhöhung habe ich mitbekommen, oh ja. Aber dass ich dafür gebetet habe. Dass ich dafür gebetet habe, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Das war eins meiner Gebete. Und ganz viele meiner Gebetserhörungen habe ich wirklich fast vergessen, weil ich das nicht aufgeschrieben habe. Jetzt schreibe ich mehr auf und fange an aufzuschreiben. Und gerade heute Abend macht mein Mann einige Dinge gesellschaftlich oder bei uns in der Gemeinde, für die ich lange gebetet habe. Da ist er dabei, das zu verhandeln und durchzubringen. Ich sehe plötzlich, wie Gott für mich Leute sendet, die für mich den Job tun sollen, den ich sonst tun müsste, weil ich dafür gebetet habe. Ich sag dir eins, das Leben wird wesentlich einfacher, wesentlich planmäßiger, wesentlich gezielter, wenn du Gott mit einschaltest und über Gottes Thron dein ganzes Leben leitest und planst. Dann wird alles, was dir zu viel wird, alles, was für dich zu schwierig ist, das wird alles vom Himmel schon regiert und gelenkt und gemacht und du läufst da rein und denkst, wow, das ist ja alles so einfach hier. Scheiß fertig, das Geld ist da, die Halle ist da, die ganzen Leute sind da, brauch hier nur noch arbeiten, nur noch für Gott dienen und bist dir gar nicht bewusst, dass das von Gebeten, die jahrelang zurückgelegen sind, geschehen ist. Und ich sage dir eins, dieses Land wird Gottes Herrlichkeit sehen. Aber ich sage euch auch, es ist Zeit, dass ihr euch mit einklingt, alle Mann, und dass ihr anfangt zu beten in der Weise, wie ihr könnt. Und das ist unterschiedlich. Jeder ist ganz individuell gemacht und so wollte Gott das. Der eine, der betet mit einer ganz leisen, piepsigen Stimme, der andere, der betet gar nicht laut. Das ist völlig egal vor Gott, aber jedes kleine Gebet von euch ist absolut wichtig. Und wird garantiert erhört. Wann? Das ist in Gottes Plan. Manche Antworten, die kommen schumm rein und da sind sie. Und viele Antworten, die kommen ganz langsam an. Und ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, 24 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Gott war nie zu spät. Es war nie eine Pleite. Er war immer rechtzeitig, aber nie zu meiner Zeit. Ich habe mir den Jetzt kommen die alle mit dazu. Boah, das ist ja stark. Gott ist immer rechtzeitig, aber nie nach unserer Zeitplanung. Halleluja. Du bist niemals alleine. Und wisst ihr was? Der Herr möchte, dass wir in einer ganz starken Salbung beten können. Dass wir in einer ganz starken Freude beten können. Und die bekommst du, Salbung bekommst du wieder nur, indem du ihn berührst, indem du Gott berührst. Dann kommt Salbung in dein Leben. In die Nähe Gottes kommen. Und da möchte ich jetzt mal ganz konkret drauf eingehen. Manche Leute, die wundern sich immer, warum wir so oft und so viel Lobpreis machen. Und dann fragen sie sich, warum müssen die Lieder so oft singen? Vergessen sie den Text wieder, oder? Es ist nicht so. Wisst ihr, Lobpreis ist die wichtigste Zeit, die du haben kannst mit Gott. Und ich darf euch nur einen Rat geben. Nutzt die Zeit des Lobpreises hier in der Gemeinde. Nutzt jede Sekunde vom Lobpreis. Lasst euch nicht ablenken. Fangt an, Gott anzuschauen. Schließt die Augen. Und am Anfang sage ich immer Leuten, wenn ihr das nicht schon seht vor euren geistlichen Augen, dann stell dir vor, das darfst du, jedes Mal, wenn du in Lobpreis gehst, jedes Mal, an jedem Sonntag, egal wann und egal wann in der Woche, stell dir vor, Jesus steht direkt vor dir. Und in der Art und Weise bete ihn dann an. Dem Respekt, der ihm gebührt. Und das ist 100-mal mehr, als was du dem Papst geben würdest. Oder der Königin von England. Entschuldigung, wenn ich diese zwei Personen jetzt nehme, aber ich muss das versuchen, irgendwie ein bisschen reeller. Wisst ihr, dass ihr wisst, was ich meine? Wenn hier die Königin von England reinkäme, die Königin Elisabeth, dann würdet ihr alle aufstehen auf der Stelle. Und alle wüssten, man muss sich in irgendeiner Form verneigen. Das wüssten wir alle, auch wenn wir keine königliche Monarchie hier haben. Aber wir würden ihr Respekt zollen. Und jetzt kommt der König aller Könige, oder er soll in unseren Gottesdienst kommen. Ist ja nicht immer da, ne? Aber er soll ja immer da sein. Der soll in unseren Gottesdienst kommen. Und mit welchem Respekt begegnest du ihm? Und wenn ihr jede Lobpreiszeit, auch die Übungsstunden, so sehen würdet, auch ihr als Lobpreisteam, dass der König aller Könige direkt vor dir steht und dass ihm die Ehre wirklich gebührt, dann singt man nicht mehr so, ach, dir gebührt die Ehre, ach, was essen wir denn heute Abend, ach, nachher wollen wir noch zur Pizza, dir gebührt die Ehre, und würden mit unseren Gedanken umherwandern, alle möglichen anderen Dinge tun, anstatt ihm die Ehre zu geben. Und das wird dein Leben dramatisch verändern, wenn du jede Lobpreiszeit nutzt, die du nutzen kannst. Das wird dein Leben so verändern. Ich sag dir warum, weil er kann jedes Mal in dein Leben hineinsprechen. Er kann jedes Mal in dein Leben hineinwirken. In meinem Leben sind die Lobpreiszeiten in der Gemeinde, auch wenn die manchmal nicht so harmonisch sind und nicht immer alle Töne stimmen und ach, dann gibt es mal wieder was einem stört. Das ist völlig egal, weil wir sind nicht perfekt und wir werden nie perfekt sein. Und leider sind die perfektesten Teams oft gar nicht die gesalbtesten. Ich erlebe immer wieder, dass in Teams, die gar nicht so perfekt sind, viel mehr Salbung ist als in den ganz perfekten Musikern. Aber ich nutze jede Zeit, um Gott zu begegnen. Und er ist jedes Mal da. Nahet euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und in den Zeiten zeigt Gott mir ganz oft, was nicht okay ist in meinem Leben, aber in Liebe. Er gibt mir ganz liebevoll einen Hinweis. Sei jetzt nicht so laut, sei jetzt nicht so vorschnell. Da hast du wieder jemanden übers Mund gefahren oder du hast da was zu schnell gesagt. Bring das in Ordnung. Da gibt es ganz einfache Sachen, die er einfach in meinem Leben ganz schnell korrigiert. Und dann gibt er mir oft ganz viele Antworten auf alle meine Fragen. In den Lobpreiszeiten erlebe ich ganz viel Gegenwart, Heiliger Geist. Und deswegen nervt mich dann überhaupt nicht, ob Leute rein und rausgehen und sich hinsetzen und gelangweilt sind, weil ich ganz verloren bin mit ihm. Und einfach nur in seiner Gegenwart stehe. Und in den Zeiten begegnet mir Gott am allermeisten. Und wenn ihr das mal ausprobiert, dann werdet ihr die Zeiten nicht mehr missen. Ihr werdet nie mehr zu spät kommen zum Gottesdienst. Ihr werdet immer da sein, wenn der Lobpreis beginnt. Und ihr werdet sofort Jesus begegnen. Und ich sage euch, wenn nur ihr hier, ihr seid ja wahrscheinlich so ein Drittel eurer Gemeinde oder wie auch immer von der Anzahl oder die Hälfte. Wenn nur ihr hier anfangt, Gott so anzubeten, dass ihr euch vorstellt, ihr seid wirklich so nah wie das Schäfchen da bei ihm. Und ihr betet ihn so an, mit so einem Respekt. Das würde sofort die ganze Atmosphäre so laden mit der Gegenwart Gottes, dass die Sünder auf die Knie fallen würden und würden schreien, ich brauche Jesus. Das würde die ganze Atmosphäre sofort um viele Male verstärken. Denn das arme Lobpreisteam muss manchmal wirklich, ne, den Motor andrehen und hoffen, dass die alle noch mitsingen und dass da jetzt wirklich jeder mitmacht. Und das ist nicht nötig. Wir dürfen jederzeit, in jeder Situation so vor Gott treten und dürfen ihn anbeten. Und er will uns so nahe sein, er will zu uns reden. Er will zu jedem von euch reden. Meine Schafe hören meine Stimme. und ich kenne sie und sie folgen mir. Er will zu jedem von euch reden und er möchte dir Trost geben. Er möchte dir freundlich begegnen. Er möchte dich berühren. Er möchte dich heilen. Er möchte dich freisetzen. Er will dir die Kopfschmerzen nehmen. Er will dir alles wegnehmen. Er ist jede Minute da und will dir helfen. Und du hast keine Lust oder Zeit oder was auch immer. Oder bist du beschäftigt mit deinem Problem, dass du das nicht für nötig hältst, von ihm die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich bin manchmal entsetzt über Leute, wenn ich höre, dass die Kinder krank sind, dann sage ich, hast du schon gefastet und gebetet, dass dein Kind gesund wird? Ach nee, so dringend ist das nicht. Habe ich gedacht, hast du noch alle Meisen? Also sag mal, das Kind hat furchtbares Ekzem von Kopf bis Fuß, juckt sich, kratzt sich, dass es blutet und du sagst, also so dringend ist das nicht, dass ich dafür fasten und beten müsste. Also wenn meinem Kind das passieren würde, ich würde mich aber auf die Knie setzen und ich würde schreien zum Himmel, bis der ganze Himmel ankommt. Die würde ich da oben alle runterrufen, dass mein Kind Rettung bekommt. Hilfe, wir haben das Recht, wir dürfen es. Tut das und Gott wird antworten. Und neulich hat das bei einer Kleinen ganz süß gemacht. Meiner Vierjährigen, die bekam plötzlich so einen Ausschlag von Kopf bis Fuß. Die ist völlig gesund und über eine Nacht bekam sie plötzlich Ausschlag von Kopf bis Fuß mit diesem furchtbaren Ekzem, was irgendwie gekratzt hat und gejuckt hat und sie hat sich gekratzt. Und ich habe angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, ich bitte dich im Namen Jesu, dass du das Kind anrührst, dass es geheilt wird. Und wenn irgendwelche Ursachen sind, dann bitte ich dich, zeig es mir. Aber wir bitten dich jetzt um ganz klare Heilung. Und es kam keine Besserung. Und sie ging ins Bettchen abends. Und ich bin nochmal ins Schlafzimmer und wollte sehen, ob sie schläft. Und da höre ich sie reden. Sagt sie, Heiland, du musst jetzt doch den Ausschlag ganz wegnehmen. Amen. Ach, Heiland, Dankeschön. Amen. Und dann ist sie eingeschlafen. Und am nächsten Morgen war alles weg. Da habe ich gedacht, wow, die hat einen direkten Draht. Die betet direkt dahin. Und der hört. Und Gott hört jedes Gebet, so unvollkommen wie es ist. Aber er hört uns. Wenn dir das keine Not macht, dann möchte ich wissen, was macht dir dann Not? Wenn dein Kind dir keine Not macht. Wir brauchen dieses erbarmende Herz und das will Gott uns schenken. Und jetzt möchte ich euch noch helfen, und dann schließen wir. Der Heilige Geist, der ist derjenige, der zusammen mit uns gegen etwas aufsteht und uns hilft. Das ist das Wort für helfen. Er ist der Helfer. Er ist der, der mit uns zusammen etwas ausrichtet. Und wenn der Heilige Geist, Gottes Geist selber, mit dir zusammen etwas ausrichten will gegen jemanden, wer soll dir entgegentreten können? Und er ist jederzeit bereit, in der Firma, in den Bilanzen mit hineinzukommen und da Ordnung zu schaffen. Er ist bereit, in deinem komischen Chef mal wieder Klarheit zu geben, dass der durchblickt und das Mobbing aufhört. Er ist bereit, hineinzukommen in deine Firma. Er ist bereit, dir zu helfen, dass du Arbeit findest und dass das Arbeitsamt sich auf den Kopf stellt für dich und dass die einen Job finden für dich. Er ist bereit zu kommen. Er ist bereit zu helfen. Wenn du dich aufmachst und sagst, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche Antwort, ich brauche. Und er ist der Partner, der mit dir betet, er ist immer bei dir, du bist niemals alleine. Und er wird alle Gebete, und das möchte ich noch einmal betonen, und damit schließe ich jetzt wirklich, alle deine Gebete erhören. Aber wir dürfen nicht vorher Klappe dicht machen, Deckel runter, bringt dir alles nächstes, haut alles nächstes, ich gehe jetzt hier raus. Ne? Da kannst du den Strom Gottes abbrechen. Wenn du beleidigt, ärgerlich, zornig, wütend, verletzt, dich abwendest von Gott. Aber auch dann ist noch Gnade da. Selbst wenn du es schon ein paar Mal getan hast. Du darfst zurückkommen und darfst ihn um Gnade bitten, um Vergebung, weil er ist liebevoll. Er ist liebevoll. Er liebt dich mehr, als je ein Mensch dir Liebe zeigen kann. Mehr als jemals auf dieser Welt überhaupt fähig ist, jemand dich zu lieben. So liebt er dich. Und wenn du diese Liebe an dein Herz heranlässt, wird es alles schmelzen, was da so hart geworden ist, was weh tut, wo du enttäuscht bist, wo du frustriert bist, wo du verletzt bist. Und dann bittet er dich, komm näher an mich heran, komm. Ich will dir Vergebung schenken, ich will dich heilen, ich will dich berühren, ich will dich salben. Und dann fängst du an zu reden zu ihm und das ist Beten. Mit Gott reden, nichts anderes. Du kannst es auch mit offenen Augen tun. Ich weiß nicht, wie wir auf die lustige Idee gekommen sind, immer die Augen zu schließen. Das war wohl irgendwie mal als Kinder, dass man nicht abgelenkt ist, glaube ich, ne? In der Kinderstunde. Irgendwie hat man das dann den Kindern beigebracht. Du kannst offen reden, du kannst mit ihnen mit offenen Augen reden. Ich gehe durch die Stadt und rede mit meinem Vater, weil dem gehört ja die ganze Stadt. Und ich bin ja seine Prinzessin. Und so gehe ich durch die Stadt von Hamburg. Ja, natürlich. Er ist doch mein Vater. Ihm gehört doch alles. Der kann doch alle Geschäfte, der weiß genau, was drin ist, der weiß, was draußen ist, der weiß doch, was da los ist. Mit dem rede ich über alles. Und ich weiß, ich bin sein Kind. Und ich weiß, er hat große Aufträge für mich. Und da komme ich Schritt für Schritt näher ran. Und so gehe ich mit dem Vater durch das Leben. Und er ist doch dein Vater. Hast die gleichen Rechte. Kannst dich genauso benehmen. Darfst dich auch wie eine Prinzessin aufführen oder Prinz. Benimm dich entsprechend. Führe entsprechendes Leben. Leiste ihm die nötige Respekt und Ehrbietung. Komm zu ihm und bitte ihn um Vergebung deiner Schuld. Bitte ihn, dass er dir alles vergibt, damit du so kiebig oder wie soll man sagen, so cheeky, sagt man im Englischen. Ne? Die ist so richtig so, die weiß ganz genau, was sie da hat. Hier kann mir keiner was. Kommt mal alle her. Da kann ihr der Gaddafi begegnen oder sonst jemand. Das ist ihr völlig egal. Egal, wer ihr jetzt begegnet. Die sollen mal alle kommen. Die sehen da meinen großen Löwen hinter mir. Und so sollst du durchs Leben gehen. So sollst du dich fühlen. Und dann nur noch genießen, dass du alles, was er weiß, wissen darfst. Alles, was er sagt, sollst du sagen. Alles, was er plant, sollst du erleben. Und alles, was der Teufel geplant hat. Und darüber reden wir morgen. Es soll aufhören. Aufhören. Der ist nämlich besiegt. Das weiß der auch, nur du noch manchmal nicht. Und ich werde euch zeigen, was das größte Schlachtfeld ist in unserem Leben. Und das ist nicht der Teufel. Das ist nicht der Teufel. Der ist längst besiegt. Und wenn du das begreifst, dass der besiegt ist, unter deinen Füßen steht und dass du siegreich mit Jesus durchs Leben gehen darfst, und der Teufel muss alles tun, was Jesus sagt, im Namen Jesu befehle ich dir. Im Namen Jesu weiche von mir. Im Namen Jesu räure mein Haus nicht mehr an. Im Namen Jesu geh raus aus meinen Kindern. Im Namen Jesu. Und das ist die Macht, die du hast. Aber nur, wenn du begriffen hast, was Gebet ist und dass es manchmal stark ist gegen jemanden und dass es manchmal vor Gott weinen und Erbarmen haben und flehen für ein Volk ist. Und das sind dann keine Sachen, die wir machen können, sondern das passiert direkt vom Himmel durch dein Herz und du sprichst es nur aus. Da fängst du an zu weinen für Menschen, die du gar nicht kennst und du hast gar keinen Grund zum Weinen. Im Grunde ist dir nach Lachen zumute, aber plötzlich weinst du wie ein Schlosshund. Und das ist dieses herzliche Erbarmen Jesu. Da spürst du plötzlich, dass Jesus jetzt für die Leute weint. Und du darfst mitweinen, weil ein Freund empfindet genauso stark. Der leidet mit, der fühlt mit. Und so sollen wir mitfühlen, mitleiden, mitfreuen, mit stark sein. Und dann wieder uns so hinsetzen und sagen, du kannst mir gar nichts. Und das tun wir im Lobpreis, ihm begegnen. Jesus, ich danke dir heute Abend für alles, was wir von dir gelernt haben. Und ich bete, Herr, dass, wenn es auch viele Dinge waren, dass wir sie trotzdem ganz stark verinnerlichen dürfen und dass sie in unser Herz fallen. Und ich bete, dass diese Kassetten noch viele weitere Gruppen segnen werden, Herr. Dass wir begreifen, wir sind in dir geborgen, ganz stark geborgen. Und wir sollen eigentlich bei dir ganz geborgen bleiben, bis zum Rest unseres Lebens. Bis zu dem Moment, wo wir dir begegnen, sollen wir so geborgen sein, dass uns nichts und niemand mehr aus deiner Hand reißen kann, sagt dein Wort. Dass uns kein Teufel mehr antasten darf. Dass uns keine Versuchung mehr zu stark wird. Dass wir gar nichts mehr in dieser Welt als zu schlimm sehen. Weil wir wissen, du bist ja sowieso in Kontrolle. Und du hast alles besiegt. Und wir sind mehr als Überwinder und mehr als Sieger. Durch dich. Ich danke dir dafür und ich preise dich. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass wir heute Abend schon wieder ganz anders, wenn wir nach Hause gehen, mit dir reden. Dass wir uns bewusster sind, wer du bist. Dass wir uns ehrfurchtsvoller dir gegenüber verwenden und dass wir sagen, Herr, hier bin ich, rede du durch mich, bete durch mich, sprich zu mir. Heiliger Geist, zeige mir, was ich beten soll. Hilf mir zu beten, wie du betest. Hilf mir zu hören, was der Vater mit dem Sohn redet. Hilf mir zu verstehen, was vor dem Thron passiert. Hilf mir, mehr hineinzukommen in deinen Plan, Gott. Und dass ich meine kleinen Pläne mal aufgebe, weil die sowieso nicht zum Ziel führen, sondern nur dein Plan kommt durch. Und dafür danke ich dir heute Abend. Und ich bete, dass wir alle in Frieden und in Ruhe nach Hause gehen können. Ich möchte jeden segnen, der hier ist, und bitte dich, Geist Gottes, bewahre unsere Herzen, bewahre unsere Sinne, bewahre unsere Autos und unsere Fahrzeuge, bewahre uns jetzt, wenn wir nach Hause fahren, im Namen Jesu. Stell deine Engel um unsere Häuser, um unsere Kinder, unsere Männer, unsere Frauen und bewahre jedes Einzelne und lass uns morgen wieder in neuer Frische begegnen und morgen lernen, wie wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, ohne eine Niederlage zu haben, ohne zurückzudrängen, gedrängt zu werden, ohne in irgendeiner Form in ein Loch zu fallen. einfach im Sieg voranzuschreiten. Im Namen Jesu. Amen und Amen. Ich möchte, weil es jetzt 9:30 ist, heute Abend schließen. Ich werde euch morgen versprechen, dass wir miteinander beten werden und auch füreinander beten werden, weil es ja auch eine Gebetszeit sein soll. Und wir werden vieles lernen morgen über Saat und Ernte, wie man aussehen darf und wie eine riesige Ernte einkommen wird.